ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Nächste Hoffnung China? Die EU zwischen Konflikt und Kooperation. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, sagt das Sprichwort. Wenn der amerikanische Präsident Donald Trump also gerade die EU und China mit seiner Zollpolitik verärgert und auch schockiert, werden China und die EU dann die neuen besten Freunde? Diese Hoffnung gab's auf beiden Seiten. Allerdings sieht's gerade nicht danach aus. Morgen findet der EU-China-Gipfel statt und die Stimmung zwischen den beiden Ländern war trotz Trump schon mal besser. Es gibt jede Menge Konfliktstoff, politisch und wirtschaftlich. Droht der EU vielleicht schon der nächste Handelskrieg? Oder gibt's doch eine Chance auf eine engere Zusammenarbeit mit China? Zumal die EU ja in diesem aktuellen Zollstreit mit den USA auf neue Partner angewiesen ist. Das alles diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Janusz Allenbach-Ammann. Er schreibt als Journalist für Table Media, vor allem über die europäische Handels- und Finanzpolitik. Mit in der Runde ist auch Professor Heribert Dieter. Er ist Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und mit diskutieren wird auch Corinne Abele. Sie ist in China, in Shanghai, für Germany Trade and Invest tätig. Das ist die Wirtschaftsförderungsagentur der Bundesrepublik Deutschland. Herr Allenbach, als dieser Zollstreit losging mit den USA, da gab es ja aus Brüssel Signale, dass man sich an China gerne annähern will. Und auch in China hat man sich ja Hoffnungen darauf gemacht. Wie ist denn die Stimmung jetzt, kurz vor diesem Gipfeltreffen?
Ich denke, die Stimmung ist ziemlich desillusioniert. Die wirtschaftlichen Fakten ergaben diese Möglichkeit irgendwie nicht, oder? Weil beide, die EU sowie China, sind angewiesen auf Wachstum durch Exporte, vor allem China will über Exporte wachsen. Und nun ist der wichtigste Konsummarkt weltweit, hat sich abgeschottet, vor allem gegenüber China.
Die USA,
aber auch gegenüber, ja, ich meine die USA. Eben, die USA hat sich abgeschottet gegenüber China, aber auch gegenüber der EU. Und diese Überschusskapazität Chinas muss irgendwo hin. Das heißt, sie geht auf andere Weltmärkte, es geht in Richtung EU. Und das bedeutet schlicht und einfach, für europäische Unternehmen wird es auch schwieriger, auf anderen Weltmärkten, aber auch zu Hause. Und das gibt eine Konfliktsituation dann zwischen der EU und China. Eine wirtschaftliche Konfliktsituation, die sich nur schwierig auflösen lässt.
Herr Dieter, war das von Anfang an klar, also von Anfang an dieses Zollstreites eben, dass da zwischen der EU und China eben nicht die neue große Freundschaft entstehen kann? Oder gab es doch einige, die eben gehofft haben, dass man Differenzen überbrücken kann, dass man vielleicht auch mit diesen gegenseitigen Abhängigkeiten einfach gar nicht anders kann, als doch zusammenarbeiten?
Also es gibt bestimmt Menschen, die glauben, dass in der Zusammenarbeit, in der vertieften Zusammenarbeit mit China das Heil der Europäischen Union liegt. Aber wenn man sich einmal die Wirtschaftsdaten anschaut, dann wird relativ klar, Herr Allenbach-Ammann sagte das auch schon, dass da zwei Akteure aufeinandertreffen, die beide Leistungsbilanz- und Handelsbilanzüberschüsse produzieren. Sowohl der Binnenkonsum in China als auch der Binnenkonsum in der Europäischen Union ist viel zu niedrig. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn sozusagen in beiden Wirtschaftsräumen zu wenig konsumiert wird. Also die USA waren ja für sowohl die Europäische Union als auch für China der Absatzmarkt. Die Amerikaner haben all das gekauft, was die Chinesen und auch die Europäer produziert haben. Das funktioniert jetzt nicht mehr und jetzt muss man neue Wege gehen. Aber China wird nach meiner Wahrnehmung nicht der Heilsbringer oder nicht die Lösung für die Europäische Union sein.
Frau Abele, Sie leben ja in Shanghai. Was hören Sie denn da in China eben vor Ort aus der Politik und auch aus der Wirtschaft mit Blick auf die EU und eine mögliche künftige Beziehung zu Europa? Ist man da auch desillusioniert oder hat man da doch noch die Hoffnung, dass man irgendwie ein fruchtbares Miteinander finden kann?
Ja, ich denke, China hat sich ja jetzt gerade nach den jüngsten Sanktionen, nachdem wieder zwei chinesische Banken und drei Firmen auf die Sanktionsliste mit draufgesetzt worden sind, doch sehr klar.
Von der EU sind die draufgesetzt worden, genau.
Von der EU draufgesetzt worden im Rahmen der Russland-Sanktionen, weil ihnen eben vorgeworfen wird, dass sie zum einen Finanztransfers eben facilitieren oder eben Teile liefern. Ja, das ist natürlich jetzt im Vorfeld des Gipfels ganz klar nicht gut angekommen. Die Antwort war relativ klar von der chinesischen Seite her, dass man das nicht sieht, also dass man sich hier nicht einschränken will. Auch das, was wir natürlich in den letzten Tagen gesehen haben. Ich glaube tatsächlich, dass die These, die Sie am Anfang gesagt haben, meines größten Feindes, Feind ist mein Freund. Es geht deshalb nicht auf, weil für Europa eben Russland da steht. Russland ist der große, ja, Elefant im Raum, der diesen Gipfel tatsächlich sehr beeinträchtigt. Ja, zum Beispiel über die Sanktionen, da denke ich, wird es keine Annäherung geben. Und natürlich ist es ein Tit für Tat bei den Handelsfragen.
Aber was heißt es konkret für die wirtschaftlichen Beziehungen? Also Russland, da ist man sich uneins. Die Chinesen, die eher, kann man sagen, an der Seite Russlands stehen. Europa, die eine ganz andere Haltung hat. Was bedeutet das für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Herr Dieter? Also es ist ja schon ein sehr großer Elefant, der da ist. Da kommt man nicht so einfach rum.
Geopolitisch ist das ein sehr großer Elefant und das ist auch eine, aus geopolitischer Analyse ist das ein großes Problem. Wenn Russland und China zusammenstehen, kooperieren, dann haben wir ein Problem. Und tatsächlich ist es so, dass sich der Parteivorsitzende Xi Jinping und Präsident Putin bereits 50 Mal getroffen haben. Also der Austausch zwischen Moskau und Peking ist sehr eng. Xi Jinping hat an der großen Siegesparade im Mai teilgenommen in Moskau. Also das ist eine sehr enge Beziehung. Sie ist auch wirtschaftlich von Relevanz. Und die Sanktionen, die jetzt ausgesprochen werden, das muss man allerdings auch sagen, sind nicht die Ursache der chinesischen wirtschaftlichen Probleme. Also die Sanktionen machen das Leben, machen die wirtschaftliche Entwicklung Chinas noch ein wenig schwerer. Aber im Kern ist das selbst gemacht. Die Probleme, die China hat, sind von der kommunistischen Partei zu verantworten. Und der Rest der Welt soll jetzt all das kaufen, was die Chinesen produzieren können. Im vergangenen Jahr hat China einen Rekordhandelsbilanzüberschuss von nahezu 1.000 Milliarden US-Dollar produziert. Das heißt, der Rest der Welt muss das kaufen, muss sich verschulden. Das ist ein Problem. Aber es ist nicht das Ergebnis von der Sanktion.
Das stimmt natürlich. Also da stimme ich komplett an die dazu. Nichtsdestotrotz ist es schon interessant, wie sich die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder entwickelt haben. Wenn wir auf den Außenhandel sehen, dann sehen wir natürlich, dass der sehr, sehr stark gestiegen ist. Und auch wenn wir zum Teil über das Dumping sprechen, der Überproduktion von China, das geht natürlich auch zum Teil nach Russland. Wir sehen es vor allen Dingen eben bei den Fahrzeugen. Vielleicht kommen wir da nochmal am Ende darauf zu sprechen. Und zwar nicht bei den Elektrofahrzeugen, interessanterweise, ja, sondern China exportiert ja nach wie vor viel, viel mehr Verbrenner als Elektrofahrzeuge. Und die finden natürlich auch einen Absatz zum Beispiel in Russland, ja.
Aber das heißt, wir haben eine schwierige politische Situation, die natürlich auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit beeinflusst. Jetzt unter diesem Vorzeichen fliegt Ursula von der Leyen nach Peking. Wie sollte sie denn dort auftreten, Herr Allenbach? Also als Bittstellerin wird sie wahrscheinlich nicht kommen.
Nein, ihre Position ist nicht zu beneiden hier. Das ist ein sehr schwieriger Drahtseilakt. Ich denke, es geht darum, die Gespräche am Laufen zu halten und die Überproduktionen, wenn möglich, anzusprechen. Es wird weiterhin eine konfliktgeladene Beziehung sein. Also man kann sich da nicht einen großen Durchbruch erwünschen. Ich glaube, es ist gut genug, wenn es keine Eskalation gibt.
Warum ist es so wichtig, trotzdem im Gespräch zu bleiben, Herr Dieter? Auch wenn es eben so viele Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen und unterschiedliche Blicke auf sehr viele Themen gibt.
Also im Gespräch bleiben heißt ja nicht, dass man ein Bündnis oder gar eine Freihandelszone mit den Chinesen vereinbart. Im Gespräch bleiben heißt, die Fehlentwicklungen, die es in China zu beobachten gibt, auch anzusprechen. Ich will nur einen Bereich nennen. Alle sind Sünder, alle subventionieren ihre Industrien, die Amerikaner,
auch die EU.
Aber das Ausmaß der Subventionen in China liegt eben um den Faktor 3 über den Subventionen, die wir bezahlen. Insofern, das muss man ansprechen, weil die subventionierten Unternehmen konkurrieren auf europäischen, auf amerikanischen Märkten mit hiesigen Wettbewerbern. Und das ist ein unfairer Wettbewerb, das muss man ansprechen. Aber natürlich ist Frau von der Leyen nicht zu beneiden. Sie wäre auch nicht zu beneiden, wenn sie am Donnerstag nach Washington fliegen würde. Das wäre vermutlich ein auch sehr schwieriger Besuch. Aber die Kommission hat sich neu positioniert. Die Kommission ist auf dem Wege, China sehr viel deutlicher als Kontrahenten zu definieren, denn als Partner. Und das ist eine Botschaft, die natürlich schlecht zu vermitteln ist. Aber ich meine, dass die Europäische Union hier auf dem richtigen Weg ist.
Birgt es nicht auch ein Risiko, weil wir als Europa, vor allem auch als Deutschland, eben doch sehr stark auf China, auf den chinesischen Markt angewiesen sind?
Ja, das ist eine Erzählung, die man üblicherweise so tätigt oder so sagt. Aber wir sind gar nicht so abhängig vom Export nach China. Ich habe mir in Vorbereitung des Gesprächs nochmal die Zahlen vom letzten Jahr angeschaut. Und die deutsche Wirtschaft exportiert mehr nach Polen als in die Volksrepublik China. Also die Zahlen liegen so bei 89 Milliarden Euro für China und 93 Milliarden für Polen. Und wenn man dann mal das kleine Belgien und das kleine Ungarn zusammennimmt und feststellt, dass wir mehr in diese beiden kleinen europäischen Länder exportieren nach China, dann stellt man schon fest, also die Bedeutung Chinas ist in den letzten Jahren für die deutsche Wirtschaft, für die hier produzierende Wirtschaft gesunken, schlicht und ergreifend, weil die Chinesen auch nicht mehr so viel kaufen. Mhm. Also die S-Klasse ist nicht mehr ganz so beliebt, wie sie es noch vor 5 Jahren war.
Mhm. Aber ist auch nur ein Teil der Wahrheit, oder Herr Allenbach-Ammann? Also wenn man zum Beispiel auf die seltenen Erden guckt, auf die Rohstoffe, da ist die EU eben schon noch sehr auf China angewiesen, was wir gerade ja auch schmerzlich merken, weil China ja da die Exporte eingeschränkt hat und reglementiert hat. Also zeigt es nicht auch, dass wir einfach ohne China im Moment auch nicht können?
Ich würde da auch Herrn Dieter recht geben. Also, und das sind zwei unterschiedliche Geschichten, oder? Die Exporte und die Importe, was wir da für verschiedene Abhängigkeiten haben. Im Exportbereich ist da die Gesamtexporte nach China der EU machen ein bisschen mehr als 1% des BIPs aus. Also es ist nicht gewaltig. Bei den Importen haben wir andere Abhängigkeiten. Eben. Und das ist in der Tat eine schwierige Sache. In der EU hat man zum Beispiel einen Critical Raw Materials Act beschlossen, um die Abhängigkeit ein bisschen zu lockern. Das wird dauern, es ist nicht einfach. Ich denke auch, dass der Markt hier ein bisschen spielen wird, wenn diese kritischen Rohstoffe jetzt viel teurer werden aufgrund der Exportrestriktionen Chinas, dann wird es wahrscheinlich auch wieder andere Anbieter geben. Ich glaube, man darf sich da nicht allzu sehr einschüchtern lassen von der eigenen Abhängigkeit von China.
Frau Aberle, wie fällt denn der Blick aus China auf dieses Thema? Also in welcher Position sieht sich denn die chinesische Politik und auch die Wirtschaft dort gegenüber der EU?
Also für China ist es tatsächlich so, dass die EU ein wichtiger Absatzmarkt ist, nachdem die USA ausfällt. Das es gibt uns einen Hebel. Das würde ich auf jeden Fall so sehen in den Verhandlungen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, alles, was gesprochen worden ist, ist richtig und stellt sich genauso dar. Das Problem liegt immer in den Details. Ja, wir haben es ja bereits angesprochen. Wir sind natürlich zum Teil sehr abhängig bei seltenen Erden, bei den schweren seltenen Erden, bei den Permanentmagneten. Also insofern, da müssen Regelungen eigentlich gefunden werden. Das ist ja auch immer wieder im Vorfeld des Gipfels thematisiert worden. Und hier hat China natürlich eigentlich die Werkzeugkiste gefüllt. Das muss man auch sagen. Es hat ein komplettes gesetzlichen Rahmen geschaffen für diese Exportkontrolle, inklusive eben auch möglicher Sanktionen bei Benachteiligung seiner eigenen Firmen. Und das erschwert natürlich die Situation. Also wie sieht man es von China aus? Wir haben ja von Europa aus immer lange über die Charmoffensive der Chinesen gesprochen. Mhm. Ja, man braucht China. Man hat jetzt, glaube ich, im Vorfeld des Gipfels doch auch ein bisschen andere Töne gehört. Ich glaube schon, dass China sich bewusst ist, dass es den Absatzmarkt vor allen Dingen der Europäer braucht. Ja. Ja, eben auch vielleicht zum Teil noch einen Input aus Europa, aber es zieht so ein bisschen die, ja nicht die Daumenschrauben, aber der Druck ist doch deutlich im Vorfeld von diesem Gipfel, würde ich sagen. Wir haben das auch schon anders gehört. Also
ja, ich würde vielleicht noch gerne einen Punkt ergänzen, wo es auch Möglichkeiten gibt, weil das chinesische Wirtschaftsmodell, natürlich geht es gegen die Regeln des internationalen Freihandels. Aber es hat auch Resultate gezeigt, oder? Also ich meine, die technologische Entwicklung in China ist außerordentlich. Bei den elektrischen Fahrzeugen scheinen sie da zum Teil europäischen Produzenten schon voraus. Ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten zu lernen und das auch als Wettbewerb anzusehen. Aber man muss halt ausgleichen oder man muss sich diesen Subventionen stellen und dagegen Maßnahmen ergreifen. Ich würde einfach dafür plädieren, dass man nicht allzu stark nach China schaut und hofft, dass die ihr Verhalten anpassen, weil ich glaube nicht, dass die EU einen genug großen Hebel hat, das zu tun. Aber was man halt machen kann, ist von EU-Seite selber halt unabhängiger zu werden.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ich würde gerne noch mal bei einem Punkt bleiben, den Sie gerade gesagt haben. Also, dass China auch beim Thema Technologie ja schon aufgeholt hat. Sie haben die E-Autos angesprochen. Vor kurzem war eine Delegation aus Baden-Württemberg, eine Wirtschaftsdelegation in China, begleitet auch von der Wirtschaftsministerin hier aus Baden-Württemberg. Und die Begründung war, dass man sich in China ist, weil die Unternehmen natürlich da sein müssen, wo der Markt ist, aber auch, dass man eben sich anschauen möchte, wo der technologische Fortschritt eben stattfindet. Also Frau Abele, ist es so, dass man ein Stück weit aus Europa nach China auch pilgern muss, um zu sehen, was geht?
Also ich denke auf jeden Fall, das ist eine der Gründe, warum man eben auch in China präsent sein muss, ist eben, dass man hier dranbleibt an dem technologischen Fortschritt, weil den gibt es auf jeden Fall. Ich habe die Delegation begleiten dürfen, ich habe das auch gesehen, das war schon sehr beeindruckend.
Was fanden Sie so beeindruckend? Also E-Autos hatten wir schon, aber...
Ja, der Schwerpunkt war eigentlich im autonomen Fahren sowie in den humanoiden Robotern. Ja, das sind ja so zwei Schwerpunkte, die China vorantreibt im Moment. Wenn wir bei den humanoiden Robotern mal anfangen, da haben wir ein Unternehmen, was noch in Deutschland tatsächlich in den Bereich reingeht. Das ist sehr komplex und hier spielen natürlich diese vorher angesprochenen Subventionen eine riesige Rolle. Ja, da tritt der Staat auf, finanziert, gibt eine künstliche Nachfrage vor und dadurch gibt es halt sehr, sehr viele Unternehmen, die da in letzter Zeit entstanden sind, Unitree, Ubitech, wie sie alle heißen, die jetzt eben voll hier reingehen und eben auch die Ressourcen haben. Die Ingenieure, die Infrastruktur, fangen wir bei den Daten an. Das hat man natürlich schon gesehen und das hat natürlich beeindruckt. Und hier gilt es natürlich, hinzugehen und zu schauen, ja, was da auf uns zukommen kann, wo es für uns Ansatzpunkte gibt, wo wir relevant bleiben können, weil das müssen wir. Und insofern halte ich das durchaus für richtig und wichtig, dass man solche Reisen unternimmt.
Ich bin da etwas skeptischer, was die technologische Entwicklung in China angeht. Ich will das an zwei oder drei Beispielen illustrieren. Das eine sind Halbleiter. China verarbeitet sehr viele Halbleiter, produziert die aber nicht selber. Also der größte Posten in der chinesischen Importbilanz sind Halbleiter, die anderswo gefertigt werden. China kann auch bis heute keine Verkehrsflugzeugtriebwerke herstellen und auch keine Flugzeugcockpits. Sie können zwar ein Flugzeug bauen, aber diese Komponenten kommen aus den USA von Honeywell und General Electric. Und dann war neulich ein langer Artikel in der Financial Times über Kugellager. Nun würde man denken, dass China Kugellager herstellen kann, aber offenbar gibt es da noch europäische Marktführer, SKF und andere, die diese Kugellager sehr viel besser und hochwertiger herstellen können als China. Das heißt, es gibt natürlich technologische Kompetenz in China, aber man sollte das auch nicht überbewerten. Ich bin bei der Diskussion auch immer erinnert an die Art und Weise, wie man Japan in den 1980er Jahren wahrgenommen hat. Da gab es auch sehr viele Beobachter, die geglaubt haben, die Zukunft ist Japan. Japan wird die Weltwirtschaft dominieren und davon sind wir heute ja sehr weit entfernt.
Ja und nein. Ich bin da jetzt aus der Binnensicht etwas vorsichtiger. Ich bin froh, dass wir noch in den Kugellager führend sind, weil natürlich die Exportanteile und der Verlust an Marktanteilen auch in Drittmärkten, gerade auch natürlich der deutschen Unternehmen, geht schon sehr stark auch auf Wettbewerber aus China zurück. Und es gab eine sehr interessante Studie der EU-Kammer. Daran kann man sehr schön sehen, dass europäische Unternehmen dann Markt in China deutlich Marktanteile verlieren, wenn es eben Wettbewerber gibt, die das Produkt in der gleichen Qualität herstellen können und aber eben zu einem günstigeren Preis. Und die beiden.
Siehe E-Autos auch zum Beispiel, ja.
Siehe E-Autos, aber siehe auch zum Beispiel Landwirtschaftsmaschinen, auch große Fortschritte gemacht bei der Biotech. Die beiden Bereiche, Luftfahrt, ja, das ist interessant, aber auch Bahntechnik, also komplexere Systeme, auch zum Teil bei den Hochpräzisionsmaschinen. Da haben die Chinesen tatsächlich ihre Ziele nicht ganz erreicht. Und insofern, genau, Herr Dieter, haben Sie recht. Gerade bei den komplexen Systemen gibt es noch einen Wettbewerbsvorteil, beziehungsweise wir sind im Rennen, aber wir müssen daran arbeiten, dass wir das bleiben.
Ich denke auch, man muss unterscheiden, was für Subventionen. Es gibt sehr viele verschiedene Arten, eine Industrie zu subventionieren. Und jetzt gerade bei den E-Autos sind es ja nicht einfach zwei, drei träge, riesige Gesellschaften, die mit Staatsfinanzen subventioniert werden, sondern es gibt ganz viele subventionierte Akteure, die untereinander in einem sehr, sehr intensiven Wettbewerb stehen. Und ich glaube, diese Art von Subvention hilft dem technologischen Fortschritt, während eine andere Art der Subventionierung zur Trägheit führt. Oder ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden.
Ich bin wieder der Skeptiker in der Runde. Es kommt ja ein Stück weit nicht nur auf China und Europa an, sondern auch das Agieren Chinas im Rest der Welt ist von Belang. Und wenn man sich mal anschaut, wie China beispielsweise die indonesische Textilindustrie an die Wand gedrückt hat und dort 250.000 Arbeitsplätze in den letzten 2 Jahren verloren gegangen sind, weil die subventionierten oder auch lediglich hochproduktiven chinesischen Textilhersteller die indonesischen an die Wand gedrückt haben, dann sieht man, das ist ein Problem. Und ich sprach eingangs vom hohen Handelsbilanzüberschuss im Jahr 2024. In den ersten Monaten des Jahres 2025 ist der Handelsbilanzüberschuss Chinas noch einmal um 40% gestiegen, und zwar aus 2 Gründen. Ja, sie exportieren mehr, aber sie importieren sehr viel weniger.
Weil auch da die Wirtschaft nicht so läuft, die Leute haben nicht so viel Geld, konsumieren nicht so viel, bekommen ja auch die deutschen Autohersteller im Moment zu spüren.
Es werden keine Hermes-Schals mehr gekauft, sondern Tütensuppen. Die Konsumlaune ist sehr gedämpft. Das ist ein Riesenproblem. Der Generalsekretär Xi hat das seit Jahren kritisiert, aber eine Lösung dafür hat er nicht.
Der Konsum ist das große Problem. China ist noch nicht da, diese große Volkswirtschaft durch den eigenen Konsum zu bespielen. Aber ich glaube auch, es kommen verschiedene Punkte zusammen. Also der Konsum kommt deshalb nicht in Schwung, weil es eben auch systemische Fehler gibt, muss man einfach sagen. Zum einen haben wir natürlich diese Immobilienwirtschaft, ja, die seit fünf Jahren dümpelt sie dahin, werden hier Finanzen, Kapital vernichtet, und das wirkt sich natürlich immens aus auf das Konsumverhalten im Land. Und der zweite Punkt, der sehr wesentlich ist, dass es China nicht gelungen ist, obwohl es natürlich diese 10-prozentige Wachstumszahlen hatte, für Jahrzehnte ein Sozialsystem, ein belastbares Sozialsystem aufzubauen. Das heißt, sie haben immer noch ein großes Armutsrisiko, wenn sie krank werden. Sie haben ein großes Armutsrisiko auch, wenn sie alt werden. Ja, und jetzt kommt die Jugendarbeitslosigkeit dazu. Also das dämpft natürlich auch die Konsumfreudigkeit. Das ist ganz klar.
Herr Einbach-Ammann, ich vermute, dass man in der EU das alles weiß. Die Frage ist, welche Strategie kann Ursula von der Leyen, kann die Kommission, kann die europäische Politik jetzt nehmen, um eben diesen Problemen auch in China eben zu begegnen? Also mit was kann sich China anbieten, was muss sich China anbieten und wo kann sie womöglich auch hart bleiben, weil man eben weiß, wie im Moment die Wirtschaft in China auch läuft und wie angewiesen man auch auf Europa und den europäischen Markt ist?
Also ich denke, die EU-Strategie hat 2 Säulen, würde ich mal sagen. Zum einen schützt man den eigenen Markt ein bisschen stärker. Wir haben das gesehen mit den Zöllen auf Elektroautos. Und ich glaube, das war wirklich nicht schlecht gemacht, weil wenn wir sehen, die Importe von Elektroautos sind in den letzten Jahren sehr stark nach oben gegangen. Und seit die Elektroauto-Zölle eingeführt wurden und man hat eben keinen 100% Zoll gemacht, wie in den USA, um einfach den Markt abzuschirmen, sondern man hat geschaut in einem langwierigen Verfahren, wie viele Subventionen kriegen die wirklich, und hat daran einen Zollsatz berechnet.
Und der unterscheidet sich ja auch pro Hersteller. Also es geht um chinesische E-Autos, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, chinesische E-Autos, die eben nach
Europa. In China produzierte.
Genau, und die dann eben bei uns in Europa verkauft werden. Und je nach Hersteller werden da jetzt auch unterschiedliche Zölle fällig.
Genau, genau. Und das ist ein schwieriger Prozess, der ging lange, und es ist nicht ganz einfach für die Hersteller zu verstehen, wieso jetzt welcher Zollsatz gilt. Aber wenn wir jetzt sehen, wie sich die Importe entwickelt haben, dann sehen wir, dass sie ziemlich konstant blieben. Das heißt, wir kriegen immer noch diese E-Autos, die zum Teil technologisch sehr stark sind. Also es gibt weiterhin den Wettbewerbsdruck. Aber es ist nicht mehr so ein Dumping, dass die europäischen Hersteller gar keine Chance mehr haben. Also ich denke, dieser Ansatz ist ziemlich gut und hat sich in den letzten Monaten zumindest zeigt sich als erfolgreiches Modell. Und der zweite Pfeiler ist, sich stärker auf den eigenen Markt zu konzentrieren. Ursula von der Leyen hat die EU, den Binnenmarkt, als the safe haven, den sicheren Hafen genannt, weil das ist der Markt, den man halt selber kontrollieren kann. Auf den Weltmärkten ist man überall mit der chinesischen Überproduktion konfrontiert. Man kann auch die US-Handelspolitik nur sehr, sehr begrenzt beeinflussen, würde ich meinen. Das heißt,
ich glaube, das kann man so sagen, ja.
Das heißt, man muss schauen, dass der Markt, den man kontrollieren hat, dass der auch für europäische Produzenten zur Verfügung steht. Hier muss man auch ein bisschen protektionistischer sein, wenn man das mit einem Wertenbegriff belegen will. Aber man muss halt schauen, wo man bleibt. Und ein Beispiel ist auch die öffentliche Beschaffung, wo man mehr und mehr in Richtung auch bei European-Kriterien gehen will. Das ist ein sehr heikles Thema nach wie vor in der EU. Das ist innerhalb der Kommission noch nicht ganz geregelt. Das ist zwischen den Mitgliedstaaten noch nicht ganz geregelt. Aber langsam, würde ich meinen, setzt sich die Ansicht durch, dass man sich besser auch schützen muss. Und dann halt auch mehr investieren, mehr Konsum innerhalb der EU fördern muss, oder? Ich meine, wenn man mehr investiert in Europa, könnte man da auch mehr Konsum für europäische Firmen herstellen.
Also der Binnenmarkt ist das eine. Was man eben machen könnte, das andere haben Sie auch angesprochen, eben mehr Protektionismus. Die E-Autos sind ein Beispiel dafür aus China. Wäre denn sowas auch auf andere Bereiche ausdehnbar oder für andere Produkte vorstellbar?
Also wir haben ja im Bereich des Automobilhandels seit Jahren einen zu hohen Zoll. Wir haben seit Jahren einen 10%igen Zoll auf die Einfuhr von Personenwagen, auch aus den USA. Und das hätte man schon lange abschaffen können. Und ich glaube nicht, dass da...
Aber jetzt haben wir gerade wieder eingeführt im Oktober letztes Jahr, nämlich auf die chinesischen E-Autos. Ja, doch keine so gute Idee?
Nein, keine gute Idee. Also ich glaube schon an den Nutzen der internationalen Arbeitsteilung. Und ich glaube schon, dass man partiell und gegenüber China auch mal einen Schutzzoll verhängen soll. Aber grundsätzlich sollte die Europäische Union das tun, was sie immer prägt, nämlich eine liberale Handelspolitik verfolgen. Aber wir haben in der gesamten Europäischen Union eine gedämpfte Stimmung, ähnlich wie in China, nicht ganz so gedämpft, nicht ganz so konsumscheu, aber da könnte sich einiges ändern. Das ist nicht nur eine Frage der Handelspolitik, sondern auch der Regulierung innerhalb der Europäischen Union.
Frau Abele, wie kommen eigentlich Maßnahmen wie gerade diese Zölle auf die chinesischen E-Autos in China an? Also wie viel Kritik gibt es da auch dran? Und ist auch vorstellbar, dass die Chinesen dann eben auf die eine oder andere Weise irgendwann doch in Anführungszeichen zurückschlagen?
Also ich denke, diesen Zöllen ist ja ein langer Verhandlungsraum vorgegangen. Es gab viele Prüfungen. Da ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass sich China im Prinzip dessen bewusst ist und auch realisiert hat, dass die EU versucht hat, marktbasierte Anführungsstriche Zölle zu bekommen und nicht wie die USA vorgeht und sagt, wir schotten uns einfach ab. Für uns geht es darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das ist, glaube ich, der Punkt, wie wir an die Dinge herangehen sollten. Und da brauchen wir natürlich gerade bei den E-Autos schon den Austausch. Ja, wir denken an die Batterien zum Beispiel, wir denken an andere Dinge.
Da wir sind wir schon Austausch. Ein Stück weit abhängig noch.
Ich würde das nicht immer als Abhängigkeit definieren. Das ist auch eine gewisse Kooperation. Also Sie sehen ja, dass alle großen Automobilisten, die sich ja auch lange, der Verband sich gegen die Zölle ausgesprochen hat, kooperieren mit chinesischen Partnern. Und ich glaube auch, wir können das nicht nur über Handelspolitik lösen tatsächlich, denn was passiert ist natürlich, dass chinesische Automobilhersteller, EH-Hersteller, ein BYD, ein Batteriehersteller, CATL in der EU investieren. Und dann sind sie ja nicht mehr außerhalb, sondern sie sind innerhalb Bestandteil der europäischen Wirtschaft. Und das müssen wir uns natürlich auch anschauen. Wie gehen wir damit um? Deswegen denke ich, dass das nicht auf ein Handelsthema sich beschränken wird, sondern letztlich wirklich in dem Kern trifft, wir müssen in Europa wettbewerbsfähig bleiben. Und wie wir dann eben die chinesischen Wettbewerber hier integrieren können, wollen, sollen, ich glaube, das ist eine Diskussion. Die müssen wir führen.
Wir sollten natürlich auch über China hinaus uns die Frage stellen, wie gehen wir mit der Handelspolitik in den nächsten Jahren um? Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der aggressiv den amerikanischen Markt zu verschließen versucht. Wir haben einen problematischen Akteur China. Und dann ist eben die Frage, was machen wir als nächstes? Mit wem kooperieren wir denn? Und ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Kommissionspräsidentin, aber auch Bundeskanzler Merz jetzt das Augenmerk auf eine Freihandelsgruppierung im indopazifischen Raum gerichtet hat. Das ist ein bisschen eine schwierige Abkürzung. CPTPP, ein transpazifisches Abkommen. Die Japaner nehmen teil, die Australier und die Briten sind mittlerweile Mitglied dieses transpazifischen Abkommens. Mhm. Und Frau von der Leyen sagte, wir müssen mit CPTPP kooperieren. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir auch jenseits von China zu beantworten haben. Wie gestalten wir denn unsere Handelsbeziehungen? angesichts von Herrn Trump und angesichts einer auch protektionistischen Volksrepublik China.
Aber wie realistisch ist es? Also wenn wir sagen, die Zusammenarbeit mit den Chinesen ist schwierig, die Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern ist schwierig, bleibt denn dann noch genug für die EU?
Ja, dann bleibt beispielsweise Indien. Also Indien ist jetzt mittlerweile die viertgrößte Weltwirtschaft in der Welt und wächst. Und wir haben Indonesien, auch ein bevölkerungsreiches, stark wachsendes Land. Wir haben immer noch auch Japan, die fünftgrößte Volkswirtschaft. Also es gibt schon noch eine ganze Reihe von Akteuren, mit denen man intensiver kooperieren könnte. Die Europäische Union hat ein dichtes Netz von Freihandelsabkommen, aber man kann das natürlich noch ausbauen. Und aus Sicht von Unternehmen ist es natürlich besser, wenn man größere Freihandelsräume schafft. Also ideal natürlich die multilaterale Handelsordnung, die ist aber nicht zu retten, befürchte ich. Also muss man sogenannte plurilaterale Abkommen abschließen. Und da wäre ein Beitritt zu dieser transpazifischen Gemeinschaft ein kluger Weg. Wie gesagt, dann hätte man auch als Nebeneffekt ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien.
Herr Almbach-Ammann, wie sehr schaut eigentlich die EU bei allem Handel, bei aller Handelspolitik immer auch auf die USA? Also hat man in der EU das Gefühl, man muss sich jetzt mit Blick auf China auf die eine oder die andere Seite schlagen? Also wenn wir mehr mit den Chinesen kooperieren, verärgern wir ja vielleicht die Amerikaner. Also wie stark geht der Blick eben auch auf Donald Trump bei allen Maßnahmen, allen Entscheidungen, die jetzt auf europäischer Ebene getroffen werden?
Also das ist natürlich schon der andere Elefant im Raum. Herr Dieter hat ja schon mal einen Elefanten eingeführt und wir sind da hier zwischen zwei Elefanten ein bisschen eingequetscht. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, es setzt sich auch mehr und mehr die Einsicht durch, dass man da einfach nicht darauf gehen kann, was da passiert. Also es ist wirklich, ja, in den USA ist es wirklich unvorhersehbar, auch wenn man mal einen Deal hat, wie lange gilt der? Von dem her, ich denke, es stimmt, was Herr Dieter gesagt hat, oder man versucht auch, die Handelspolitik andersweitig zu erweitern, mit anderen Handelspartnern zusammenzuarbeiten. Aber das ist natürlich auch immer politisch nicht ganz einfach, zwischen den Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es gibt große Agrarinteressen, die politisch sehr stark sind, zum Beispiel in Frankreich. Man versucht hier auch, das stärker mit Industriepolitik zu verbinden. Mhm. Auf EU-Ebene ist es halt immer schwierig, weil Handelspolitik ist eine EU-Kompetenz und bei der Industriepolitik ist es viel schwieriger. Da braucht es Geld. Die EU hat nur sehr begrenzte Mittel. Die staatlichen Beihilfen sollten eigentlich in einem Binnenmarkt eingeschränkt genutzt werden. Deshalb funktioniert das nur sehr schwierig, die handels- und industriepolitischen Ziele zusammen zu kombinieren. Was man eigentlich tun müsste in so einem Fall, wo man nicht mehr einfach auf den globalen freien Handel setzen kann.
Wie groß ist eigentlich die Gefahr oder auch die Sorge dafür, dass China eben versucht, da innerhalb der EU eben auch für Zwist zu sorgen? Also dass China sagt, ich kann ja gerne mit Spanien enger kooperieren, ich investiere da in die Häfen. Also entsprechende Angebote, Gespräche gibt es ja auch schon. Also kann die EU diese Geschlossenheit, die sie aus meiner Sicht im Moment noch hat, kann sie die wirklich weiter durchziehen, wenn die Chinesen jetzt anfangen, ganz gezielt eben auf einzelne Länder zuzugehen, Herr Dieter?
Also es gibt natürlich Versuche der Chinesen, die Einheit der europäischen Staaten zu unterlaufen. Und es gab auch im Mai, glaube ich, einen Besuch des spanischen Ministerpräsidenten in China. Das ist dann Sache der Europäer, sich auseinander dividieren zu lassen oder auch nicht. Also wir müssen da schon keine allzu hehren Motive in Peking vermuten. Das ist ganz klar eine Strategie Chinas. Und wir sehen allerdings gleichzeitig, dass die Unternehmen ein Stück weit das Interesse an Direktinvestitionen in China verlieren, und zwar gestaffelt. Die Großen sind noch recht aktiv über reinvestierte Gewinne, die Automobilhersteller, aber auch BASF. Und mittelständische Unternehmen haben ein Stück weit das Interesse, das sie mal vor 20 Jahren an China hatten, verloren. Also es gibt da eine Differenzierung zwischen ganz groß, die noch aktiv sind, und mittelgroß bis klein, für die es schwieriger geworden ist, in diesem stark regulierten, von der kommunistischen Partei bis in die Unternehmen hinein kontrollierten China zu agieren.
Also es ist tatsächlich so, wenn die Auslandshandelskammer eine Umfrage macht, dann ist das natürlich immer noch deutlich, dass sehr, sehr viele weiterhin investieren wollen und tatsächlich, dass sie direkt darüber nachdenken, den Markt zu verlassen. Das ist immer noch eine Minderheit. Man muss sich das in China nochmal klar machen. In dem Moment, wo man nicht investiert, obwohl man der Meinung ist, man müsste es tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben, beginnt man den Markt zu verlassen. Also es ist nicht eine ganz einfache Entscheidung. Und es kommt dazu, dass bei einigen Mittelständlern, zum Beispiel im Maschinenbaubereich, die Produkte, mit denen sie lange Jahre gut verdient haben in China, ja, inzwischen eben genau das passiert ist, was eben auch die EU-Studie darstellt, dass es inzwischen inländische Wettbewerber gibt, die das ungefähr auf dem gleichen Standard produzieren können, aber zu einem Bruchteil des Preises. Das heißt, da bricht auch eben der Markt weg. Und dann macht es eben auch Sinn, sozusagen, ja, zu gucken, kann ich noch profitabel in diesem Markt arbeiten, ja oder nein? Oder eben reduziere ich oder verkaufe ich oder konzentriere ich mich auf ein paar Kerngeschäfte? Das passiert natürlich im großen Stil. Die großen natürlich, vor allen Dingen die Automobilindustrie, die Deutschen sind ja für, ich glaube, 58% ungefähr der europäischen FDIs verantwortlich und ein Großteil davon entfällt eben auf die zwei großen Automobil und Chemie. Für die ist die Sache ganz genau so. Sie sehen, dass ihr Marktanteil zurückgeht, müssen aber natürlich gleichzeitig investieren, um eben diese ganzen neuen Trends mitzugehen. Und da finden eben die Reinvestierung von den Gewinnen statt. Das gleiche bei Chemie. Sie haben in absehbar wird die Hälfte des Wachstums im Chemiebereich nach wie vor in China stattfinden. Also für ein Chemieunternehmen, was ein Anspruch hat, Weltmarktführer zu sein und zu bleiben, muss sich eine Strategie überlegen, wie es mit diesem Markt umgeht. Das kann ich einfach sagen, ja, ich gehe da raus. Ja. Interessant vielleicht noch eine Bemerkung, Herr Dieter, Sie hatten die reinvestierten Gewinne erwähnt. Ja. Das bleibt auch bei der chinesischen Regierung nicht unbemerkt. Sie versucht jetzt sozusagen die Reinvestitionen, also die reinvestierten Gewinne von ausländischen Unternehmern steuerlich zu begünstigen. Das finde ich sehr interessant, weil das eben genau das sagt. Die konzentrieren sich jetzt darauf, die eben im Land sind, nicht noch zu verlieren und geben da jetzt eben andere Anreize, die es vorher nicht gegeben hat.
Aber das ist ja eigentlich auch ein positives Signal. Also man möchte schon die europäischen, die deutschen Unternehmen auch in China halten.
Von der chinesischen Seite her möchte man die Unternehmen natürlich vor allen Dingen, die technologisch etwas beitragen können, halten. Die Frage ist natürlich, ist das Unternehmen in der Lage, den Wettbewerb zu bespielen und profitabel zu bleiben? Und ist es in der Lage, diese gewonnenen Erkenntnisse beziehungsweise eben auch Innovations-Inputs aus China herauszubringen? Das wird eine zunehmende Frage werden.
Herr Allenbach-Ammann, unter der früheren deutschen Bundesregierung, der Ampelregierung, war die China-Strategie ganz eindeutig. De-Risking war das große Stichwort, also Risiken in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China zu minimieren. Sind wir denn da mittlerweile ein Stück vorangekommen aus Brüsseler Sicht?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, auf materieller Sicht vielleicht noch nicht wirklich. Aber ich glaube, die Ansicht hat sich schon viel stärker hier in der EU durchgesetzt, dass man auf den Binnenmarkt setzen muss, auf den eigenen Markt setzen muss und sich weniger abhängig machen lassen kann. Es ist jeweils schwierig, wenn Vorschläge aus Brüssel dann von der Kommission in Richtung Mitgliedstaaten gehen und die sich dann finden müssen, da wird dann oft die Ambition dann wieder runtergesetzt. Da ist auch diese Frage, die Sie vorhin gestellt haben, zur europäischen Einheit, kommt da rein. Ich habe keine Angst um die europäische Einheit, weil für jeden EU-Mitgliedstaat ist es so, dass der europäische Markt viel wichtiger ist als die anderen. Für fast jeden. Ich bin nicht ganz sicher, wie es bei Irland ist. Aber generell ist es so, dass der Binnenmarkt viel wichtiger ist als die anderen Exportmärkte. Aber die einzelnen Mitgliedstaaten, die spielen auch ein bisschen miteinander, oder? Und sie geben sich auch politische Signale, wenn sie dann mit China widersprechen, weil man dann auch eine gewisse europäische Solidarität erwartet, oder? Also zum Beispiel Frankreich will mehr europäische Industriepolitik, Deutschland will mehr handelspolitische Offenheit und hier muss man einen Kompromiss finden und schauen, dass man sich nicht gegenseitig blockiert. Da ist wirklich das ist noch eine offene Frage, wohin es geht. Es ist mir noch nicht klar, wie weit diese Solidarität gehen kann und wie weit man dann auch wirklich auf den gemeinsamen Binnenmarkt setzen kann, oder? Weil der Binnenmarkt, der kreiert sich nicht einfach so, oder? Da muss man aktiv Hürden abbauen, da muss man aktiv investieren. Und das sind alles politische Entscheidungen, für die man eine große Mehrheit und zum Teil Konsens unter den Mitgliedstaaten finden muss.
Also es gibt natürlich die politische Seite, es gibt dann aber auch die Frage, die Unternehmenslenker zu beantworten haben, will ich in China weiterhin aktiv bleiben? Und für mich ist ein bemerkenswertes Beispiel Apple. Apple und China waren in einer symbiotischen Beziehung, die Kalifornier haben entwickelt, gebaut wurde das dann in der Volksrepublik China und Apple beginnt tatsächlich mit dem De-Risking. Sie haben neue Produktionsstätten in Indien aufgebaut und sie wollen schon 2027 sämtliche iPhones für den amerikanischen Verbrauch in Indien herstellen. Also da ist das schon konkret zu beobachten und es ist eben eine Abkehr von einem zuvor symbiotischen Verhältnis. Man muss bei der Gelegenheit, wenn man jetzt nochmal auf die politische Frage und die handelspolitische Dimension eingehen möchte, schon sagen, dass es ausgesprochen schwierig ist, dass die Europäische Union mit den Ländern des Mercosur nicht in der Lage ist, ein Abkommen abzuschließen. Ich habe aber den Eindruck, Sie sind vor Ort, Herr Allenbach-Ammann, aber ich habe den Eindruck, dass man traut sich ja kaum das zu sagen, dass die radikale Handelspolitik des amerikanischen Präsidenten auch dazu geführt hat, dass die Europäische Union bereit ist, über ihren Schatten zu springen und mit anderen Akteuren nun schneller ein Abkommen bereit ist abzuschließen, als sie das noch vor 12 Monaten war.
Ja, ich denke, das ist der Fall. Oder also das kommuniziert die Kommission auch sehr aktiv, dass man da sehr viel neue Gespräche führt, dass man Gespräche zum Abschluss bringen will. Ich denke, bei Mercosur sieht es nicht schlecht aus, weil da wird man wahrscheinlich auch für den Handelsteil eine spezielle Architektur vorschlagen, dass es eben nicht die Einstimmigkeit benötigt, sondern mit einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten ratifiziert werden kann. Das sieht schon so aus, als würde das durchgehen können. Aber die Frage ist, wie stark will man den Konflikt mit anderen Mitgliedstaaten forcieren? Wie stark kann man über solidarische Maßnahmen das vielleicht ein bisschen abdämpfen und konstruktiv vorangehen?
Also es ist auf jeden Fall einiges in Bewegung. Sie sagen, es sieht auch gut aus mit Blick auf Mercosur und natürlich auch mit dieser Botschaft im Gepäck reist die EU jetzt zum EU-China-Gipfel nach Peking. Aus Ihrer Sicht, Frau Aberle, was wäre denn das Beste, was aus diesen Gesprächen entstehen könnte?
Ich glaube, das Beste wäre tatsächlich schon, wenn wir keine deutliche Verschlechterung haben. Es wird erwartet, dass China sich äußert zu dem, wie es mit den seltenen Erden umgehen will, kann mit zu seinen Exportkontrollen, weil das war natürlich ein großer Punkt. Und hier hat es bislang keine Bewegung gezeigt. Ja, das wäre ein bestes Outcome, wenn es hier etwas Bewegung geben würde. Ich denke auch positiv wäre, früher sprach man natürlich immer über das gemeinsame, die Green Transition, ja, der Klimawandel, die gemeinsamen Aktionen. Tatsächlich ist das ziemlich in den Hintergrund gerückt, weil es hier natürlich eben auch Wettbewerbsauseinandersetzungen natürlich gibt, aber nichtsdestotrotz könnte man sicherlich hier vielleicht auch nochmal, wenn man das möchte, einen gemeinsamen Boden finden. Weil das ist natürlich trotzdem so, wenn man das global sieht, dann wird da nichts sich bewegen, groß ohne China. Ja? Mhm. Aber es ist kompliziert. Es ist einfach kompliziert und tatsächlich muss man fast sagen, wenn es eine Seitwärtsbewegung gibt, dann ist es schon kein schlechtes Ergebnis. Ja?
Aus europäischer Sicht, Herr Allenbach-Ammann, was wäre der Worst Case?
Das wollen wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. In dieser aktuellen Situation, in der aktuellen geopolitischen Situation will ich mir ehrlich gesagt Worst-Case-Szenarien nicht vorstellen, weil sie sehr, sehr Worst-Case sind. Also von diesem Gipfel jetzt, Frau Abele hat es gesagt, wir müssen uns erhoffen, dass es keine Eskalation gibt. Worst-Case-Szenarien können in alle möglichen Richtungen eskalieren. Das will ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Herr Dieter, wie sehr wird denn Donald Trump oder werden die USA auf diesen Gipfel schauen? Also egal, was da jetzt rauskommt, werden wir die Reaktion aus den USA dann gleich nach dem Gipfel zu spüren bekommen?
Ich vermute, mit nur wenigen Sekunden Verzögerung werden wir erfahren, was Herr Trump denkt. Es ist im Übrigen ganz interessant zu schauen, was einer seiner kühlsten Mitstreiter, der Finanzminister Bessent, gesagt hat. Er sagt also, wenn die Europäer und die Chinesen sich einander annehmen, annähern sollten, dann würden sich die Europäer die eigene Kehle durchschneiden. Also es gibt ja in Washington momentan eine Tendenz zu einer sehr deutlichen Sprache. Das ist die Position der Regierung Trump. Also ein Bündnis, ich will das jetzt mal überspitzt sagen, eine deutliche Annäherung Brüssels und Pekings würde dort als Kampfansage verstanden werden. Ich bin aber relativ sicher, dass Brüssel keinen großen Schritt auf Peking zugehen wird, sondern auch darauf hinweisen wird, dass Peking sehr viele Einfuhren aus Europa braucht und auch auf Europa angewiesen ist. Und wir sind, also es ist ein wechselseitiges Verhältnis und nicht ein einseitiges Verhältnis. Und das wird Frau von der Leyen nach meiner Wahrnehmung am Donnerstag kommunizieren.
Das war das Forum in SWR Kultur. Wir haben diskutiert über die Frage nächste Hoffnung China, die EU zwischen Konflikt und Kooperation. Mit dabei waren Corinne Abele von Germany Trade and Invest, Janosch Allenbach-Ammann von Table Media und Professor Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.